zusammen und willkommen in der Energiezone, eurem Podcast für alle, die Energie nicht nur zu Hause verbrauchen, vielleicht mittlerweile auch herstellen und speichern, sondern wirklich verstehen wollen. Und heute mal nicht mit einem Startup- oder Businessmodell-Thema, sondern mit Energiepolitik und Kommunikation im weitesten Sinne. Vor 2 Tagen war die vorgezogene Bundestagswahl und die steckt uns allen noch ein bisschen in den Knochen. Da bewegt sich gerade ganz viel und daher sprechen wir heute auch nicht nur über erneuerbare Energien oder Marktmechanismen, wie das alles technisch funktioniert, sondern über den Elefanten im Raum. Warum zur Hölle ist Energie inzwischen eigentlich eine Glaubensfrage geworden oder eine so stark politisierte Frage? Warum vermischen wir Technologien, die eigentlich ja zum größten Teil auf, ich sag mal, technischen Parametern wie Effizienz, Wirkungsgrad und so weiter beruhen, mit politischen Ansichten? Wieso polarisieren wir Atomkraft, Elektroautos oder Wärmepumpen oder Verbrenner oder wie auch immer? Und was passiert mit der Energiewende, wenn sie jetzt zunehmend politisch instrumentalisiert wird? Drehen wir uns da schon im Kreis oder gibt es da eine echte Debatte? Dazu habe ich heute 2 Gäste, die sich voll und ganz damit auskennen, wenn es um Kommunikation, Strategie und so gesellschaftliche Dynamiken im politischen Diskurs auch geht. Nikolai ist seit 16 Jahren Berater für strategische Kommunikation, spezialisiert auf Versorger und Infrastrukturbetreiber. Sein Fokus liegt dabei, wie bringt man die Energiewende wirklich zu den Bürgern, also um sie vor Ort zu gestalten und mit den Akteuren vor Ort, mit den Kommunen. Also sozusagen, er bringt vor allen Dingen eine bisschen interessante Perspektive jetzt, sagen wir, für die EntscheiderInnen, mehr als für die Privatpersonen, als WählerInnen. Aber Tim, der 2. meiner Gäste, ist freier Kommunikations- und Kampagnenberater in Berlin. Er hilft Unternehmen, aber auch in der politischen Landschaft der einen oder anderen Institution gesellschaftliche Themen strategisch zu kommunizieren und kann jede Menge sozusagen die politische Dimension kommentieren. Und ich weiß, ich habe jetzt schon, ich sehe schon eure Kommentare. Sorry, ganz lange Intro wieder. Aber ein dicker Disclaimer muss hier noch her. Nicht wundern, die Folge wurde tatsächlich zu einer Zeit aufgenommen, in der wir noch gar nicht so klar wussten, dass die Bundestagswahl vorgezogen würde. Da gingen wir zwar auch von einer Bundestagswahl in 2025 aus, aber nicht, dass sie so schnell kommen würde. Und also da gab es noch gar keine Ampel aus. Das merkt man unter anderem daran, also an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel, dass ich unser letztes Energiefrühstück hier aus Berlin referenziere oder auch die Präsidentschaftsdebatte aus den USA. Also Trump war auch noch nicht gewählt. Oder wir die Wahlprogramme aus den letzten Landtagswahlen und nicht Bundestagswahlen analysieren, da tiefer in die Wahlprogramme einsteigen und so. Aber das wirklich Krasse daran ist, der ganze Content und die Diskussion darüber ist total relevant und wertvoll. Und deswegen hoffe ich, hilft es euch total auch jetzt zu verdauen, diese letzten Wochen der intensiven politischen Debatte und den starken Veränderungen, die wir da auch gesehen haben im Parteienspektrum und so weiter. Ich hoffe, es hilft euch vor allem, die Gesellschaft gut zu durchdenken. Mit diesen 2 sehr kompetenten Gästen analysieren wir denn zusammen, eben warum wird Energie so politisiert und was macht das mit der öffentlichen Meinung? Passiert zum Beispiel irgendwann mit der Energiewende dasselbe wie bei anderen Themen, dass die von, ich sag mal, den politischen Rändern, den extremen Parteien politisch besetzt werden und der Diskurs dann dahin gerückt wird? Also entsteht da auch ein vielleicht völlig überhitzter politischer neuer Kampfplatz, wenn es nicht schon einer gewesen ist. Und wie geht man mit Pluralitäten von Meinungen um, wenn man mit Kolleginnen oder Familienmitgliedern oder einfach anderen mündigen Bürgern oder Freunden spricht, die einfach einen anderen Standpunkt haben, und wie kann man da gut in die Kommunikation gehen? Was ich für mich persönlich für ONO Energy auch nochmal mitgenommen habe, Tim sagt auch, dass Unternehmen mittlerweile die einzige verbliebene Institution in unserem politökonomischen Kontext überhaupt noch sind, die Vertrauen genießt. Also im Gegensatz jetzt zu Medien, Politik, Parteien und staatlichen Strukturen und so weiter, halt einfach noch ein Ansehen haben, öffentliches, und frei von Ideologien betrachtet werden. Und das ist ja mal eine Verantwortung, der wir uns gerne annehmen. Also Kopf einschalten, Emotionen beiseite, jetzt wird's analytisch. Mit Tim und Nico von Ressourcenmangel. Auf geht's, los geht's, ab geht's, let's roll. Moin zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Energiezone-Podcast. Diesmal aus dem Büro von Ressourcenmangel. Ressourcenmangel ist vielleicht schon ein Begriff, weil die uns auch gesponsert haben beim Energiefrühstück. Der Geschäftsführer, der Benjamin, hat da auch ein paar Worte eingangs gesagt vor dem Energiefrühstück Berlin. Wir sind jetzt ein paar hundert Meter Luftlinie von dem schönen Spreewalker. Und jetzt sitzen wir hier in einem Büro und wollen zum Thema Energiepolitik, Energiewende in den letzten Landtagswahlen mal sprechen. Und das ist ein Thema, wo ich noch nicht so viel Erfahrung mit habe. Und deswegen sitze ich mit euch beiden hier. Wollt ihr euch vielleicht einfach selber vorstellen? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Tim, magst du anfangen? Wer bist du und was machst du normalerweise, wenn du nicht mit mir einen Podcast aufnimmst?
Super, mache ich total gerne. Ich heiße Tim Herrmann. Ich arbeite als freier Kommunikations- und Kampagnenberater in Berlin, beschäftige mich in der Rolle hauptsächlich damit, Persönlichkeiten und Organisationen dabei zu helfen, kampagnenfähig zu werden, so nenne ich das. Das heißt, es geht für mich darum, Leute und Teams dazu zu befähigen, effektiv und wirksam über gesellschaftliche Fragen zu kommunizieren, die irgendwie relevant sind. Mhm. Das mache ich für NGOs, Thinktanks, Stiftungen, Verbände, Unternehmen und allgemein alle, die es irgendwie mit der Gesellschaft gut meinen, so würde ich es formulieren. Und dabei geht es mir vor allem darum, auf der strategischen Ebene zu schauen, wie diese Menschen und Teams ihre eigene Geschichte finden und sie so erzählen, dass sie irgendwo verfängt in den Zielgruppen, mit denen sie reden, um damit dann halt am Ende effektiv zu werden, und wirklich Veränderungen zu erzeugen. Darum geht's mir bei Kommunikation, dass es halt nicht nur schöne Worte und schöne Sätze und Headlines auf Plakaten sind, sondern dass dahinter auch irgendwas steckt, woraus was entsteht.
Und hast du schon mal zum Thema Energie was gemacht?
Tatsächlich war mein erster Kontakt so richtig mit dem tieferen Inhalt von Energie und Energiewende, selbiges Energiefrühstück, das du angesprochen hast, auch, ne? Als ich auch dabei war. Genau, es war für mich so der erste Tauchgang quasi in diese Welt und ich war erstmal total begeistert, weil es eine total spannende, interessante, innovative Community ist, wo super viele kluge Leute rumlaufen, die irgendwie Lust haben, was zu verändern und Zukunft zu gestalten und sich da miteinander austauschen und auch alle erstmal total ehrlich darüber sind, dass sie jetzt auch nicht unbedingt alles verstehen, was in diesem super komplexen Markt da passiert mit Netzentgelten und Energieausgleichskosten, Risiken und so weiter, aber halt voneinander lernen wollen. Und ich bin in das Thema für mich dann auch mal inhaltlich tiefer eingetaucht, weil ich auch glaube, wenn ich mit Blick auf nächstes Jahr, auf 2025 und die Bundestagswahl schaue, dass gerade Energiepolitik da ein Thema werden kann, von dem wir mehr Politisierung auch erleben. Gerade weil es so viele Kontaktpunkte auch hat irgendwie zu den unterschiedlichen politischen Themen, die uns gerade umtreiben. Ob das jetzt Wirtschaft ist und der angebliche Zerfall der Industrie oder der tatsächliche, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, oder Energiepreise und Energiekosten oder Versorgungssicherheit, gerade im Zuge von Ukraine-Krieg und Russlands Angriff und so weiter. Ich glaube, da ist eine ganze Palette von Themen und Energie steht immer irgendwie im Fokus. Und deswegen interessiert mich das Thema natürlich auch politisch und aus einer kommunikativen Perspektive, denn sobald wir irgendwo dahin kommen, dass wir es politisieren, dann werden wir so als demokratische Mitte, als Unternehmen, Verbände, alle, die daran arbeiten, uns überlegen müssen, wie wollen wir darüber sprechen, wie wollen wir das Thema erzählen, gerade auch um denen, die es kaputt machen wollen, ich glaube, so muss man das sagen, irgendwas entgegenzusetzen.
Ja, cool, spannend. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Freue mich.
Dann haben wir noch einen zweiten Gast.
Hallo, ich bin Nikolai Schimmels. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite bei Ressourcenmangel als Strategieberater oder anders ausgedrückt als Berater für strategische Kommunikation. Und in meiner Passion beschäftige ich mich damit, wie man Menschen tatsächlich zum Handeln oder zur Verhaltensänderung bewegen kann. Und das ist insbesondere in Aspekten rund um die Energiewende herum wichtig. Das ist ein Großteil meiner KundInnen wichtig, die aus dem Energiekontext kommen. Ich arbeite viel für Regionalversorger oder für überregionale Versorger, für Übertragungsnetzbetreiber und. Also ja, Menschen, die eigentlich das, was die Politik so als Rahmen vorgibt, dann im unternehmerischen Handeln umsetzen. Und da geht es am Ende immer um Wirksamkeit, um Effektivität. Und wir versuchen, diese zu steigern oder zu sichern, auch wenn vielleicht Mehrheiten an anderer Stelle verloren gehen, diese Mehrheiten im Handeln doch zu erhalten oder herzustellen. Und das mache ich seit 16 Jahren mittlerweile.
Wow.
Und habe so ein bisschen Erfahrung, die ich heute versuche, da wo es passt, mit einzubringen.
Seit 16 Jahren auch Thema Energie sozusagen immer mit dabei gewesen. Auch.
Ja, seit 2009, 2,5 Jahre vor Fukushima, was so mein erstes... meine erste Intervention in meinem eigenen Denken und Handeln gewesen ist, weil das viel am Markt durcheinander geworfen hat. Ne? Vor der bundesweit verordneten Energiewende haben erste Versorger diese, und so heißt es dann auch, Fukushima-Welle wirklich gespürt. Die Ökostromversorger hatten so große Kundenzuwachszahlen wie nie zuvor. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis.
Ja. Ja, genau. Also ungefähr so lange habe ich auch mit dem Thema Energie zu tun. Natürlich irgendwie erst so aus wissenschaftlicher Perspektive. Ich habe als Hiwi am Fraunhofer ISI angefangen. Ja. Das war 2008 und da war gerade, das war noch vor der Finanzkrise. Also da war irgendwie die Wirtschaft hat geboomt und der Ölpreis war extrem hoch und das hat sozusagen irgendeine Art von Forschungswelle, glaube ich, losgetreten, die sich mit alternativen Antrieben befasst hat. Und am Fraunhofer ISI gab es dann auch so Elektromobilitätsstudien, da gab es ein Strommarktmodell und wir haben dann für das Strommarktmodell sozusagen modelliert, was würde denn sein, wenn jetzt ein großer Anteil von der Fahrzeugflotte in Deutschland elektrisch fahren würde, soll das machen mit dem Energiesystem, wie viel mehr Erneuerbare könnte man da integrieren. Also es war noch Prä-Tesla und prä, sozusagen irgendwie, dass das im Mainstream irgendwie ankam. Aber genau, eine ganze Zeit lang auch schon mit dem Thema Energie beschäftigt, aber nie politiktheoretisch oder so. Deswegen schaue ich so ein bisschen zu euch auf oder kommunikationstheoretisch. Und jetzt habe ich irgendwie auch von euch beiden gehört, das ist ein Thema, was viele Leute umtreibt und das ist ein Querschnittspolitikthema. Wie kann man das denn schaffen, dass die Energiewende in der breiten Masse der deutschen Bevölkerung richtig betrachtet wird? Also sozusagen, was auch immer, ne? Also sozusagen positiv oder negativ, aber sozusagen, wie kann man darüber gut und sachlich kommunizieren?
Ich glaube, die erste Frage, die sich da erstmal stellt, ist, was ist richtig betrachtet? Also was ist diese richtige Betrachtungsweise? Und ich glaube, wenn man die Frage beantworten möchte, müssen wir vielleicht einmal drauf gucken, so wo stehen wir eigentlich heute kommunikativ mit der Energiewende? Das war zumindest eine der Fragen, die ich mir auch gestellt habe, als ich mich so auf unser Gespräch vorbereitet habe, weil die Frage auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Einfach mal irgendwie zu googeln, ah ja, welche Akzeptanz hat denn jetzt gerade die Energiewende und was denken denn Leute dazu? Weil es gerade bei dem Thema offenbar extrem drauf ankommt, welche Frage man eigentlich stellt. Mhm. So, wenn man fragt, sind Sie allgemein für eine Energiewende? Dann haben wir überwältigende Zustimmungsraten. Okay. Da sagen dann 70-80% der Leute, jo, das finden wir super, finden wir gut, machen wir mit. Aber wenn du dann die Frage so ein bisschen veränderst und einfach mal nachfragst, wie stehen Sie eigentlich zu erneuerbaren Energien, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Mhm. Und wenn du dann noch irgendwie die Frage stellst, wie sehen Sie die Energiewende in der Industrie oder in der Wirtschaft wie sehen Sie die politische Umsetzung dieser Energiewende, dann sind wir plötzlich bei Werten, wo wir irgendwie sehen, oh, da haben wir Mehrheiten gegen uns, also gegen uns oder die Energiewende.
Einfach nur durch die einfache Verknüpfung mit Industrie.
Ja, oder vor allem mit Politik. Also wenn wir wirklich die Frage stellen, wie zufrieden sind Sie mit der politischen Umsetzung der Energiewende heute, dann sehen wir, dass eine Mehrheit von Leuten sagt, das läuft nicht. Also da müssen wir mal ran.
Und ist das was sich verändert hat? Oder war das schon immer irgendwie, ich sag mal, nicht so eindeutig, wenn man es mit politischer Umsetzung verknüpft hat?
Also ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die wir wahrnehmen, die Wahrnehmung von Politik im Allgemeinen auch diese Frage wieder extrem beeinflusst. Mhm. Also quasi fast in der Korrelation dazu, wie Leute Politik und Parteien wahrnehmen. Und da geht das Vertrauen sukzessive und seit Jahren runter. Mhm. So sehen wir auch, dass damit verbunden die inhaltlichen Themen eine andere Art von Zustimmung bekommen oder eine andere Art von Rückmeldung. Also gerade bei dieser Frage, wie nehmen Sie die politische Umsetzung einer Energiewende wahr, ist es fast so ein bisschen unabhängig davon, welche politischen Maßnahmen wirklich getroffen wurden und wie die jetzt umgesetzt oder nicht umgesetzt wurden, sondern wir sehen einfach, dass da ein Misstrauen gegenüber Politik, gegenüber Parteien, gegenüber staatlichen Institutionen herrscht, das dann auch wieder Auswirkungen hat auf bestimmte politische Projekte, auf die wir uns eigentlich vermeintlich ja gesellschaftlich geeinigt hatten in den letzten Jahrzehnten, wo jetzt plötzlich wieder eine Repolitisierung stattfindet, die vor allem vom vom rechtsextremen Rand und von populistischen Parteien, wie wir sie jetzt erleben, auch aktiv betrieben wird, um damit auf Stimmenfang zu gehen, um damit gesellschaftliche Stimmung auch auszunutzen für politische Themen. Deswegen würde ich da den Zusammenhang sehen, auch zu einer Wahrnehmung von Politik und den Themen, für die sie steht. Aber ich sehe, du hast dazu,
Nico,
auch
was
zu sagen.
Ja. Zumindest hat meine Hand gezuckt. Ja. Wenn man sich die Frage stellt der Wirksamkeit, dann sind wir, glaube ich, mindestens auf zwei Ebenen der Wirksamkeit. Und die PolitikerInnen haben natürlich einmal das konkrete Interesse der Mehrheiten für eine potenzielle Wiederwahl oder eine politische Mehrheit. Die sehen wir in Akzeptanz, in Vertrauen in die Politik. Und wir haben die Frage nach den Mehrheiten für tatsächliche Maßnahmen und für das Umsetzen tatsächlicher Maßnahmen. Mhm. Es gibt ein Energiewendebarometer der KfW. In der jüngsten Ausgabe von 2024 zeigt das, dass das Thema Vertrauen und die Wahrnehmung von Fairness der Energiewende ganz viel in puncto Haltung zur Energiewende tut. Mhm. Aber wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen geht, dann ist der Effekt gar nicht messbar oder nur sehr, sehr, sehr gering.
Das und das heißt, ist eine Art Umfrage von der KfW, also so wie so ein...
Na klar, ja, okay. Das ist eine Empirie, die bildet so das klassische, wir nennen das Say-Do-Gap oder Intention-Behavior-Gap ab. Mhm. Also Menschen haben eine bestimmte Haltung oder Meinung zu Dingen, was sie dann aber tun, ist davon entkoppelt in gewissen Bereichen. Und das spricht für vieles, das spricht dafür, dass mein Vertrauen in die Politik am Ende nicht ausschlaggebend dafür ist, ob ich eine Wärmepumpe in meinem Haus selbst für gut erachte oder nicht. Macht die mich vielleicht unabhängig und das... ist dann erstmal ganz unabhängig davon, wie stark ich der Politik vertraue, oder sind das andere Motivatoren, die mich da antreiben?
Mhm. Und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass sich diese beiden Themen zu vermischen scheinen. Also wenn wir uns jetzt irgendwie den Absatz von Wärmepumpen angucken in den letzten Monaten, so. Mhm. Der einen massiven Einbruch erlitten hat, dann.
Und der von Elektroautos auch.
Ne? Von Elektroautos zum Beispiel, dann kann man jetzt erstmal wirklich auf der Sachebene argumentieren, okay, da warten vielleicht gerade viele Leute auf ihre kommunale Wärmeplanung und blicken erstmal voraus, so lohnt sich das für sie, lohnt sich das nicht, also wirklich eine ökonomische Abwägung zu machen. Und gleichzeitig nehme ich schon auch wahr, dass sich daraus eine Art Dynamik entwickelt, dass plötzlich einzelne Technologien politisiert werden. Also, dass man plötzlich davon redet, die Wärmepumpe ist jetzt woke oder das Elektroauto ist irgendwie ein linksgrünes Ideologieprojekt oder so. Ja. Dass man da dann also auch in eine Haltung kommt, wo ich meine politische Identität, so die Seite des Spektrums, auf der ich mich irgendwie wähne, verbinde mit Kaufentscheidungen oder mit Investitionsentscheidungen, zumindest zu einem Teil, weil da ja immer irgendwie die ökonomische Perspektive erstmal am Anfang steht und gleichzeitig aber gerade dieses Identitätsstiftende von Politik, gerade in so einem polarisierten Umfeld, in dem wir uns bewegen, schon plötzlich irgendwie eine Rolle zu spielen scheint. Mhm. Und dass einige Leute sich sagen, ja, vor 2035 kaufe ich mir aber auf jeden Fall nochmal ein Verbrennerauto, bevor die dann verboten werden. Mhm. Wobei das auch gar nicht die Entscheidung ist, die da auf EU-Ebene getroffen wurde. Aber dass daraus wiederum auch irgendwie Entscheidungen folgen, die sich nicht ganz ökonomisch erklären lassen, sondern die irgendwas zu tun zu haben scheinen mit dem Lager, dem ich mich zuordnen möchte oder dem Team, zu dem ich dazugehören möchte oder vielleicht auch gerade dem Team, zu dem ich nicht gehören möchte, nämlich zu diesen ganzen ideologisierten Energiewende-Verfechtern oder so. Und das finde ich eine interessante und auch bedenkliche Entwicklung, dass wir da irgendeine Vermischung von diesen Ebenen haben und plötzlich Technologien, die einfach erstmal in Effizienzen und Wirkungsgraden und Energieverbrauch oder was auch immer definiert werden können, plötzlich politisieren wie Menschen oder Parteien. Also woher kommt sowas, frage ich mich.
Genau, also genau, lasst uns mal annehmen, wir sind einfach, wir gucken einfach nur technisch und Technologie interessiert auf das Thema Wärmepumpe, Elektroauto, Energiewende, also erneuerbare Integration. Und wir würden sagen, das ist was Gutes. Wie würden wir es denn schaffen, irgendwie Mehrheiten für so Energiewende-Themen? Also wie könnte man die sozusagen so kommunizieren, dass das vielleicht aufgebrochen wird, diese Ideologisierung oder dieses dem Lager zuordnen oder so?
Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht.
Boah, du bist ja richtig gut vorbereitet.
Ich bin schon vorbereitet, ich habe mir was überlegt. Ja, weil wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren Geschichten rund um die Energiewende erlebt haben, deren Effektivität abnimmt. Also als jemand, der über Kommunikation nachdenkt, mache ich mir Gedanken über die Wirksamkeit von Geschichten, weil wir am Ende alle umgeben sind von Geschichten, die unser Leben definieren und die unsere Kaufentscheidungen definieren und die unsere Identität mitprägen und die die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, prägen. Und was wir eigentlich so seit Fukushima zum Beispiel sehen oder seit zum Beispiel 2019, als die grüne Welle irgendwie so über Europa kam, das war so die Zeit von Fridays for Future, das war die Europawahl 2019 und so, wo wir wirklich eine starke Debatte und eine starke Positionierung für das Thema Klimaschutz und Klimawandel hatten, bewegen wir uns in eine andere Richtung. Und was ich wahrnehme, ist, dass diese Geschichte von wir machen die Energiewende, um das Klima zu schützen, immer schlechter funktioniert, weil das Thema von der realen Lebenswelt von Leuten wahnsinnig weit entfernt
super
zu sein
abstrakt
scheint. Ja, genau. Ich habe irgendwie gesehen, die Grünen hatten im Thüringer Landtagswahlkampf 2019, also vor 5 Jahren, ein Großflächenplakat aufgehängt, wo wirklich drauf stand, alle zusammen für Klimaschutz. Und darauf war ein Globus, ein Erdball abgebildet, also aus dem Weltraum fotografiert. Und da habe ich nur gedacht, also viel weiter kann man wirklich von Thüringen und den Leuten in Thüringen nicht wegkommunizieren, als da wirklich das Bundesland als irgendwie so 2 Pixel auf einem Erdball darzustellen. Und ich glaube einfach, dass diese Geschichte kaum noch Relevanz hat für viele Leute. Für einige sicherlich, aber bei manchen denke ich, dass wir da mit anderen Geschichten viel weiter kommen. Und was da als Frage in meinen Augen hilft, ist so, würden wir die Energiewende eigentlich auch machen, wenn es keinen Klimawandel gäbe? Wenn Kohlenstoffdioxid und Methan irgendwie keine Klimagase wären, sondern einfach in den Weltraum verdunsten würden oder so, würden wir dann auch eine Energiewende machen? Ich glaube, die Antwort ist ja.
Ja, wenn man so auf die Stromgestehungskosten und so ein paar andere fundamentale Parameter guckt, dann ja vielleicht schon, oder?
Genau, ja, ich glaube deswegen, genau, die Antwort ist ja. Und daraus ergeben sich wieder neue Geschichten, wenn wir zum Beispiel gucken, ja, was macht eigentlich die Energiewende mit Stromkosten perspektivisch? So Stichwort stellen Strom und Wind, stellen Sonne und Wind uns noch eine Stromrechnung oder schaffen wir das, unsere Energie irgendwie kostenneutral erstmal zu produzieren, erstmal unabhängig von Netzkosten und so weiter. Also wir können über diese Preisgeschichte kommen, sehen da aber wiederum in Studien, dass Leute uns die Preisgeschichte nicht glauben. Also die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu eine Untersuchung gemacht, wo sie auch so verschiedene Narrative getestet hat rund um Klima und Energie und so weiter. Und was wir sehen ist, dass die Geschichte von die Energiewende wird zu niedrigeren Preisen führen.
Das wird nicht geglaubt.
Das wird nicht geglaubt, genau, weil Leute es nicht wahrnehmen aktiv. Sie nehmen halt wahr, dass so seit 2022 irgendwie erstmal ihre Energiekosten enorm gestiegen sind, hatte nichts mit der Energiewende zu tun. Also zumindest
das war ja eine fossile Krise.
Exakt.
Gaspreiskrise, es war ja keine Erneuerung.
Es war ein externer Schock, der irgendwie die Welt erstmal da getroffen hat, der zu steigenden Energiepreisen geführt hat, aber was sofort dann ja auch Parteien wie eine AfD oder jetzt dann auch ein BSW in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gemacht haben, ist genau diese Frage von Preisen für die Endverbraucher zu instrumentalisieren für eine Forderung. Wir müssen wieder hier Gas aus Russland beziehen. Wir müssen wieder Nord Stream reparieren. Wir müssen wieder die Pipelines in Gang setzen und wir müssen wieder hier Gas aus Russland bekommen, damit die Preise runtergehen. Also dieses Preisthema wird von dieser Seite auf jeden Fall erstmal genutzt, weil es ein reales Problem gibt, für das dann die Konsequenz ist, wir erfinden dazu einen Zusammenhang zur Energiewende, um da einen Gegner zu schaffen, den wir dann politisch besiegen, bekämpfen können. Jede Geschichte braucht immer irgendwie so einen Bösewicht und einen Villain, einen Helden, der gegen sie kämpft. Und in dem Fall ist dann halt die Energiewende ein dankbares Opfer, weil sie irgendwie eng verknüpft ist mit der Umweltbewegung, mit den Grünen und so. Mhm. Da kann man eine schöne Wir gegen die Geschichte draus machen. Mhm. Und das ist das, was Populisten natürlich lieben und was sie dann auch aktiv tun. Mhm. Also Stichwort Geschichten, so diese Preisgeschichte, ja, die gibt's, die können wir irgendwie für die Energiewende erzählen, ist aber irgendwie schwierig, weil Leute es nicht glauben.
Es gäbe also auch, ja, wenn wir einfach die nochmal neu erzählen würden oder schlauer oder besser oder wie auch immer. Selbst dann würde man sagen, lieber nicht nutzen, weil haben wir schon mal probiert und hat bisher nicht geklappt.
Es ist zumindest erstmal ein Weg zu gehen, bis man so bestehende Vorurteile und bestehende, sich festgesetzte Haltungen so überwindet, um dann irgendwo hinzukommen, dass Leute wirklich das als Pro-Argument verstehen. Also es gilt da, glaube ich, erstmal so Wahrnehmungsschwellen zu überwinden. Also das sind wir genau in deinem Expertengebiet. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema total helfen würde. Und dann sind wir vielleicht in Debatten von Energieunabhängigkeit oder in Flexibilität oder in anderen Geschichten, die wir da statt der Klimageschichte erzählen können, die viel attraktiver sein können, näher am Leben der Menschen sein können, als so die abstrakte Erzählung von bau dir eine Wärmepumpe ein und dann rettest du das Weltklima mit, weil diesen Effekt wird niemand jemals in seinem Leben erleben können, dass ich eine klimarelevante Entscheidung treffe und im nächsten Jahr gibt's weniger Stürme. That's not how it works. Mhm. Und da haben wir dann halt irgendwie ein Problem mit der Erzählung, wo wir uns, glaube ich, was anderes überlegen müssen.
Du denkst ja auch viel über Narrative nach und wie kommen wir ins Handeln so.
Ja.
Hast du auch mal drüber nachgedacht, welche Argumentationsstränge gut funktionieren für die Energiewende und welche nicht in deiner Arbeit?
Nico? Ja, vielleicht noch einen Schritt davor, womit wir uns auseinandersetzen, ist erstmal die Frage nach Argumenten. Braucht es die oder braucht es die nicht? Und es gibt Meinungen, die sagen, 5% unserer Entscheidung treffen wir bewusst und rational und 95% unbewusst und irrational.
Das ist jetzt für mich als Wissenschaftler eine harte Wahrheit.
Harte Nummer, ne? Aber ich würde sagen, es sind auch nicht 95% der Menschen in der Wissenschaft gelandet. Also nehmen wir das mal an und lass die Verhältnismäßigkeit anders sein, aber ein großer Teil unserer Entscheidung ist nicht rational. Dann arbeiten wir uns alle und gerade die PolitikerInnen, die häufig ja nach dem Mantra handeln, ich muss mich nur verständlich machen und ich muss es noch besser erklären und noch mehr Fakten darlegen, dann arbeiten die sich an dem geringeren Teil, der zur Entscheidungsfindung beiträgt, ab. Und 95% bleiben unberührt. Und man kann ja sagen, dass die Populisten das ganz gut machen, weil die
das wäre jetzt auch meine
pfeifen, ja, auf die Argumente und die Rationalität und die setzen auf den Rest. Und es gibt zumindest in Bezug auf die Energiewende gibt es ein paar Studien, die sagen, ja, da sind noch andere Gründe und das sind keine rationalen Gründe. Man kann ganz grundsätzlich sagen, die Persönlichkeit von Menschen ist ausschlaggebend dafür, wie sie handeln. Neben der Persönlichkeit sind es Irrationalitäten, kognitive Verzerrungen. Wir reden alle ständig von Biases oder einem Bias. Und es gibt ganz viele Biases, die sind für das Thema Energiewende total relevant. Es gibt einen Present Bias, der drückt aus, wie Menschen an dem, was gerade ist, festhalten und sich gar nicht in diese abstrakten Bilder von Zukunft und von Zugewinn, wie die sich da gar nicht reinbegeben können. Das ist ganz wichtig dafür, wie Energiewende gelingt. Also vor Fukushima war der Present Bias dafür verantwortlich, dass, weiß nicht, 70-60% der Menschen noch nie ihren Energieversorger gewechselt haben, obwohl Preisargumente seit der Liberalisierung Ende 90 total zu spüren waren und da waren. Ne? Die waren immer noch bei einem Grundversorger. So, dann wurde das durch einen externen Effekt aufgebrochen, Fukushima. Dann kommen andere externe Effekte. Wir hatten 2018 Hambacher Forst, ne? Kohle, Riesenthema.
Stimmt, ja.
Das war, Greta hatte ihre ersten Auftritte in Deutschland im Herbst und das war nochmal so eine Bewegung. Da ist auch Bewegung in den Markt gekommen, auch nochmal Richtung Ökostrom. Da konnte man sich gegen Kohle abgrenzen, weil es irgendwie ein mediales Aufmerksamkeitsfenster gab. Aber es waren keine Argumente, die noch niemand gehört hatte oder so. Und damit muss man sich auseinandersetzen und dann muss man sich damit auseinandersetzen, was ist denn in der Persönlichkeit und in diesen Biases, was sind denn die kritischen Punkte und Momente? Und es gibt ein paar, da kann ich aber später nochmal was zu sagen, ich will das jetzt noch nicht so auswälzen. Wenn man sich dahin begibt, dann ist man weg von Argumentation, dann ist man eher bei Narrativen, einem Framing, dann ist man aber wirklich dabei, wie verpacke ich das, alles was ich weiß, wie verpacke ich das in ganz wesentliche Signale, die dann Menschen dazu bewegen, was zu tun. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als noch neue Argumente zu sammeln, ist die Verpackung, wie gehe ich damit raus, um dann zu gucken, okay, was bewirkt das bei den Menschen? Mhm. Und dann brauche ich natürlich Förderprogramme, Finanzmittel, ne? Wir sehen wieder beim Thema Wärmepumpe, natürlich ist das Haushaltsnettoeinkommen ein Thema. Mhm. Aber viel wichtiger als das Thema ist Verlustaversion, ist Angst oder Ängstlichkeit vor, okay, ich investiere in eine Wärmepumpe, wer sagt mir denn, dass ich nicht trotzdem im nächsten Jahr noch viel mehr bei Vattenfall zahle, weil die Wärmepumpe die Leistung nicht bringt und die nächste Preiserhöhung ins Haus steht. Das ist ein Riesenthema und für die Akzeptanz und die Annahme neuer Technologien ist diese Ängstlichkeit viel ausschlaggebender als andere Persönlichkeitsaspekte. Mhm. Und Angst, German Angst, oder Future Shock hieß das vor kurzem in der Zeit, ne? Zukunftsforscherin Florence Gaub hat dazu ganz gut was dargelegt, ist ein Riesenthema. Wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft. Seit Corona sind wirklich Traumaeffekte durch die Persönlichkeit der gesamten Bevölkerung spürbar. Das heißt, Angst ist ein ernstzunehmendes Thema und das heißt nicht, dass ich in so eine AfD-Schiene rein will und sagen will, wir müssen die Ängste ernst nehmen, aber wir müssen mit den Menschen arbeiten und nicht gegen diese Ängste.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sozusagen. Also wenn ich höre Present Bias und Fakten sind gar nicht mehr so wichtig und Angst, dann ist man da nicht automatisch sozusagen in einer sehr populistischen Welt gelandet, die sozusagen, also sozusagen, wo man dann mit denselben, wo man sich so auf das Niveau, ich sag jetzt mal, herablässt, des sehr populistischen Kommunizierens. Ja. Und will man das oder ist da nicht auch irgendeine Art von Gefahr drin, sozusagen?
Um einen Marvel-Comic zu zitieren, mit großer Macht, ne, folgt große Verantwortung. Ich glaube, die Kenntnis dessen, wie das funktioniert, die bedeutet erstmal, dass ich mir sehr wohl bewusst sein muss, wie ich das einsetze. Und viele VerhaltenswissenschaftlerInnen sagen dann, richte den Blick einmal nach innen und frag dich, wenn du Menschen offenkundig tun würdest, wie du sie versuchst, zu einer Entscheidung zu bringen, würdest du es offenlegen oder würdest du es nicht offenlegen? Mhm. Und wenn man sich die Frage mit Ja beantworten kann, dann ist ja erstmal nichts Schlechtes daran, zu vereinfachen. Mhm. Also es geht um Vereinfachung. Ne? Ein Energiesparlabel für eine Waschmaschine ist eine Vereinfachung einer ganz komplexen Rechnung, die ich im Mediamarkt nicht selbst durchführen kann.
Ja.
Und ich würde behaupten, es ist erstmal für mich ein guter Nudge, dieses Energiesparlabel und kein Teufelswerk.
Okay.
Ja, ich würde auch unbedingt eine Lanze brechen für Vereinfachung und für Klarheit damit einhergehend, um das irgendwie einmal positiv umzuframen. Also ich habe ja einen Hintergrund in politischer Kampagnenarbeit. So als wir den Wahlkampf von Olaf Scholz organisiert haben, dann war da auch die große Frage so, wie kriegt man jetzt aus einem x-seitigen Wahlprogramm und einem Politiker, der seit 30 Jahren aktiv ist, irgendwie eine verkürzte Botschaft hin, die ganz wenig Inhalt irgendwie auf den Punkt bringt, das mit einem Gefühl verbindet. Und das ist das, was ich unterm Strich bezeichnen würde als eine Kampagne. Also wirklich unheimliche Komplexität im Inhalt zu verdichten auf sehr kurze und knappe Botschaften, die was auslösen in Köpfen von Menschen, ohne dass man es verbalisieren muss, ohne dass man einen großen Text dazu schreiben muss, sondern indem man auch mit wenigen Worten genau diese Geschichtensituation hinbekommt, also zwischen diesem Gegner und diesem Helden, der irgendwas lösen will. Und wir haben es jetzt im Bundestagswahlkampf damals gemacht mit diesem Wort Respekt und Kompetenz. So, und ohne es irgendwie explizit zu machen, waren das ja zwei Worte, die auch dadurch eine Abgrenzung zum politischen Gegner hergestellt haben, nämlich zu sagen, okay, hier gibt's einen, der ist irgendwie kompetent, das bedeutet, die anderen sind es nicht. Mhm. Und ich glaube, was Ähnliches brauchen wir irgendwie für eine Energiewende, dass wir da eine Emotionalisierung hinbekommen und eine Vereinfachung, weil das auch nichts Böses ist. Also, das ist nichts Böses, irgendwie mit Leuten so zu sprechen, wie sie es verstehen können und mit Leuten da zu sprechen, wo sie sind. Also genau diese Ängste auch anzusprechen, aufzugreifen und mit Leuten irgendwie in dem Modus zu interagieren, in dem sie sich mental gerade irgendwie befinden. Sondern ich glaube, das ist einfach dann am Ende gute Kommunikation, sich auf Augenhöhe zu begeben und nicht einfach in einer PR-Perspektive seine Botschaft zu formulieren und sie in den luftleeren Raum zu senden, sondern wirklich zu schauen, wo sind wir hier eigentlich gerade, was ist unser Umfeld, in dem wir uns bewegen und wie kriegen wir da eine Erklärung hin, ohne halt irgendwie nur diese verkopfte Argumentenperspektive zu benutzen, sondern halt wirklich auch einen Zusammenhang herzustellen zwischen allem, was wir tun. Dass wir eigentlich nicht jede Maßnahme immer wieder neu erklären müssen, sondern es schaffen, dazwischen wirklich auch Zusammenhänge deutlich zu machen und zu zeigen, wir sind hier eigentlich in einer großen Geschichte unterwegs, die immer gilt und die bedeutet für uns in der Umsetzung Maßnahme 1, Maßnahme 2, Maßnahme 3, Maßnahme 4, dass eigentlich eine Geschichte am Ende verfängt und Leute das irgendwie in ihr mentales Puzzle einordnen können, um daraus dann ein Gesamtbild zu entwickeln. Und das ist für mich das, was dann am Ende eine Kommunikationskampagne auch ausmacht, die dann auch nicht immer irgendwie eine große deutschlandweite Plakatkampagne ist, sondern die sich eigentlich erstmal herleitet aus dem, was ich eigentlich erzählen möchte, was mir eigentlich wichtig ist, was meine Geschichte ist, in der ich als Held auftreten kann sozusagen und die dann was auslöst in den Köpfen der Leute, die ich erreichen möchte.
Also, weil du gerade meintest, erstmal schauen, in was für einer Umgebung befinden wir uns denn. Vielleicht können wir ein bisschen zurückblicken auf diese drei letzten Landtagswahlen. Die waren alle drei in Ostdeutschland. Ich war kürzlich auch auf dem Ostdeutschen Energieforum, da haben wir meinem Startup irgendwie gepitcht. Was ich total spannend finde, ist, dass Ostdeutschland ja eigentlich eine der Regionen ist Deutschlands, die sozusagen am meisten den erneuerbaren Ausbau, also mit Norddeutschland auch, ja, vorantreiben. Und da ja jetzt nur so ganz naiv von außen drauf geblickt wird, ja irgendwo in der Erzeugung von Energie, die überall verbraucht wird, auch eine wirtschaftliche Opportunität liegt. Volkswirtschaftlich, aber dann auch betriebswirtschaftlich für die einzelnen Entwickler und Anlagenbetreiber und so weiter. Und trotzdem haben wir gesehen jetzt, also die Wahlen, die müssen wir jetzt nicht irgendwie irgendwelche Prozentzahlen reingehen, aber da haben zumindest die Parteien am stärksten zugelegt, die jetzt nicht unbedingt für die Energiewende stehen. Wie erklärst du dir das oder wie auf welches ostdeutsche Umfeld sozusagen blickst du da in den Landtagswahlen?
Also ich blicke vor allem auf ein Umfeld von extremer Verunsicherung. Nico, du hast es angesprochen. So, das sind die Traumata, die da wirklich entstanden sind nach Corona. Es sind auch Traumata, die entstanden sind aus diesem Energiepreisschock von 2022, wo dann plötzlich absurde Nachzahlungen irgendwie ins Haus flatterten, wo ich meine Energierechnung gesehen habe.
Das wird assoziiert mit politischer Führung?
Mit politischer Führung, mit politischen Entscheidungen, die vermeintlich getroffen wurden. Und vor allem in Ostdeutschland. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir die Programme vor allem von AfD und BSW einmal anzuschauen, damit ihr es nicht machen müsst. Und tatsächlich ist das Energiethema da nicht irgendwie eins, was so ein bisschen nebenbei läuft, sondern die Populisten haben das schon aktiv für sich identifiziert, auch als Kampagnenthema. Aus zwei Perspektiven.
Aber Kampagnenthema, aber nicht unbedingt Parteiprogrammthema, oder?
Doch, auch Parteiprogrammthema. Okay. Steht in den Programmen drin. Die AfD in Thüringen hat dazu ein eigenes Kapitel wirklich. Oder AfD in Brandenburg auch, wo im ersten in der Präambel erstmal drin steht, also menschengemachter Klimawandel, da gibt's ja immer mehr Experten, die das nicht so sehen. Also
Niveau.
Ja, also es ist unverhohlene Leugnung des Klimawandels. So, das steht da drin. Das ist das offizielle Wahlprogramm. Und das sind jetzt auch keine Vorurteile, die man irgendwie immer gegen die vermeintlich bürgerliche AfD irgendwie haben könnte oder so, sondern das steht im Wahlprogramm drin. Man muss sich das nur mal angucken. Ja. Das schreiben die natürlich nicht auf ihre Plakate und auf ihre Kampagnen, die dann irgendwo in den Städten hängen. Da stehen dann subtilere Botschaften drauf, nämlich zum Beispiel sowas wie Naturschutz statt Windräder oder so. Also es geht schon um Naturschutz und es geht um die Bewahrung unserer Umwelt und unserer Wälder und unserer Natur, von der wir alle irgendwie profitieren und die wir genießen. Und das ist was ja eigentlich sehr Positives. Also es ist genau dieser dieses mehrwertstiftende Narrativ, diese schöne Nutzenerzählung, die man erzählen kann, wo man einen klaren Gegner identifiziert, der dagegen steht. Und das sind diese Windräder, die da überall hingebaut
werden. Also Solar-PV wäre dann okay, wenn es Naturschutz
auch... Nee, Solar-PV ist auch böse, weil das macht auch ja Felder und so weiter kaputt. Ja, okay. Also es braucht einfach viel Fläche und wollen wir eigentlich auch nicht. Aber gerade bei Windkraftanlagen steht auch wirklich explizit der Satz drin, also die müssen, wir wollen die nicht nur nicht weiter ausbauen, sondern wir wollen sie zurückbauen. Wir wollen die wieder abbauen. Mhm. Das ist die Haltung, die da in diesem Wahlprogramm durchscheint. Also das ist die erste Dimension, so irgendwie diese Naturschutzerzählung. Wir wollen irgendwie unsere Natur hier schützen und deswegen wollen wir diesen ganzen Kram nicht mit Anlagen, die da in großer Zahl auf die Fläche gebaut werden. Und die zweite Dimension ist die ich vorher schon mal irgendwie erzählt habe. Das ist die ganze Preisgeschichte so und vor allem so eine Sehnsucht nach früheren Zeiten, wo wir einfach irgendwie günstige Energie hatten, sponsert bei Russland. So, das Gas kam halt einfach irgendwie aus der Pipeline. Wir haben uns darüber keine großen Gedanken gemacht und Energiepreise waren irgendwie erstmal unten. So. Und dahin wollen sie gerne zurück. Und dann werden da halt auch Bilder auf Plakaten gezeigt von der deutsch-russischen Pipeline unter Wasser, die jetzt wieder repariert werden müsse oder so. Ach so. Und das ist die Lösung dann für Energieproblematiken. Das BSW, da muss man ein bisschen differenzieren, die haben nicht solche Sätze bei sich irgendwie in Wahlprogrammen stehen, wie wir glauben nicht an den Klimawandel, aber betrachten das Thema natürlich rein aus KonsumentInnen-Sicht, würde ich sagen, also rein aus der Preisdimension. Deswegen spielt da schon die größere Rolle irgendwie so, wir wollen wieder das billige Erdgas und wir wollen wieder zurück in eine Zeit, wie es mal war. Und was man gleichzeitig aber auch wahrnimmt, ist, dass da zu ganz vielen Themen, die mit der Energiewende im Zusammenhang stehen, also Netzausbau, Strommarktdesign und so weiter, steht da gar nichts drin. Also das sind ganz knappe Wahlprogramme, ein paar Seiten irgendwie relativ eilig zusammengeschustert, was man jetzt beim BSW auch, wo man jetzt nicht groß überrascht sein muss, weil das noch eine junge Partei ist. Aber zu ganz vielen dieser Themen, die gerade für Ostdeutschland natürlich hochrelevant sind, steht da gar nichts drin. Mhm. Also man weiß faktisch nicht, was diese Partei will. Die hat ja auch nur ein paar Dutzend Mitglieder, aber wird jetzt da an Regierungen beteiligt sein. Und die Frage ist, die ich mir dann schon auch stelle, ist, überlegen die sich jetzt nochmal eine Position, die sie da irgendwie reinbringen wollen? Oder sind sie da einfach ein weißes Blatt Papier und werden dann halt beschrieben von den anderen Parteien? Mhm. Und da schließt sich dann aber gleich die nächste Frage an, glaube ich, nämlich, was machen die Parteien der demokratischen Mitte jetzt, wo sie sehen, dass man mit Positionen gegen Energiewende, gegen Windkraftausbau, gegen erneuerbare Energien, gegen Veränderungen im Stromnetz und so weiter, wenn man damit so gut Kampagne machen kann, dass man damit Wählerstimmen einsammelt. So, jetzt will ich nicht sagen, dass Energiewende da das wahlbestimmende Thema war. Das war in vielen Umfragen wie nicht auf einem der vorderen Plätze. Aber es ist schon eins, was immer wieder resoniert. So, und was sich gut auch verbinden lässt mit diesen ganzen anderen Erzählungen über den unfähigen Staat, die Ideologen in der Regierung, die da irgendwie Politik gegen die Menschen machen, ob das jetzt mit Migration ist oder mit Wirtschaft ist oder halt mit Energie. Mhm. Das hängt alles so in einer Gedankenwelt zusammen. Und das macht's dann so anziehend und so effektiv in der Kommunikation, dass es verfängt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wir haben das jetzt ehrlicher, also in meinen Augen mit Migration gesehen, was da passieren kann, dass da ein Diskurs, der von rechts erfunden und geprägt wird, immer stärker auch in die demokratische Mitte einsickert, sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch auf der Narrativebene, dass wir jetzt eigentlich in Teilen Politik machen, wie sie die AfD jahrelang gefordert hat. Und ich sehe jetzt gerade noch nicht die Tendenz dahin, aber passiert es mit der Energiewende auch? Also ist das das nächste Thema, was dann irgendwie so instrumentalisiert wird, dass es unkontrollierbar wird, so dass es irgendwie auf der Liste der wichtigsten Themen nach oben wandert, dass die demokratischen Parteien dann auch irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen, so müssen wir mal ein bisschen lauter kommunizieren und uns vielleicht so ein bisschen abgrenzen davon. Die Frage stelle ich mir schon. Und wenn ich in die Wahlprogramme schaue, ich habe mir auch nochmal Europa angeschaut, so die Europawahlprogramme, also die letzte bundesweite Wahl, dann sehen wir da so zum Beispiel bei CDU und FDP noch irgendwie viel so von dieser grünen Welle von 2016 bis 2019, so großes Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und Energiewende. Aber nicht so viel Konkretes, was jetzt wirklich irgendwie einzelne Maßnahmen betrifft, was den Strommarkt, das Strommarktdesign angeht oder bei der SPD irgendwie eine starke...
Vielleicht aber auch ein, ja, sozusagen sehr fachlich dann, oder? Also sagen über Strommarktdesign oder über Stromsektorregulierung zu sprechen, ist ja dann auch, also wir haben ja sozusagen Netzentgelte oder so, haben wir versuchen wir schon über mehrere Folgen zu erklären.
Ja. Es ist auch kein Kampagnenthema, glaube ich. Damit kann man keine Kampagne machen. Aber wenn man ein Wahlprogramm aufschreibt und sich politisch positioniert und eine Position entwickelt, die man dann in Koalitionsverhandlungen und Regierungsverantwortung überträgt, dann würde ich mir da schon manchmal mehr inhaltliche Auseinandersetzungen mit erhoffen. Ja.
Wie ist es bei dir, Nico? Habt ihr in Ostdeutschland, in den Bundesländern, wo jetzt gewählt wurde, eventuell auch sozusagen Kommunen oder irgendwie staatsnahe Organisationen, die wo ihr über Kommunikation nachdenkt als Kunden?
Ja, das haben wir. Ich kann aber einmal vorausschicken, ich arbeite hier in einer Agentur, die wurde in Frankfurt-Oder gegründet.
Ah, ja.
Es gibt eine starke ostdeutsche DNA und Identität. Ich bin selbst aber total privilegierter Wessi und möchte es gerne vermeiden, über den Osten zu sprechen, ohne Menschen aus Ostdeutschland mit am Tisch zu haben. Deswegen habe ich mir mal meinen persönlichen Osten rausgepickt. Das ist Bayern. Und wenn man sich so das Nord-Süd-Gefälle anguckt, dann finde ich total kontraintuitiv, dass auch da nicht der Anteil am Energiemix, aber die absolut produzierte Anzahl an Megawatt aus erneuerbaren Energien, da ist Bayern auf Platz 1 in Deutschland und das würde man ja auch nicht so sofort vermuten, sag ich mal.
Sag nochmal die Statistik, also installierte
Nennleistung, was in Bayern produziert wird, stammt ist nicht der Mix, also es ist nicht der höchste Anteil, aber es ist die höchste produzierte absolute Menge an grünem Strom im Bundeslandvergleich, stammt aus Bayern. Ich will von da aus zu deinem Punkt kommen, wie das Thema geframed wurde in den Wahlprogrammen, also dass Naturschutz totales Thema ist, während Energiewende keins ist. Ich bin mir sicher, in all diesen Communities und Identitäten findet man Themen, über die man Energiewende positionieren kann. Man muss es nur rausnehmen aus diesem Kontext, oh, die da oben und linksgrün versifft und. Mhm. Man muss es reinbringen in die Themen, die relevant sind. Und die sind da. Bin mir sehr sicher, es gibt ideologisch Verbrämte und ich bin mir auch sicher, es sind nicht wenige in Deutschland, aber ich bin mir auch sicher, es gibt einen großen Teil, der ist zurückzugewinnen, wenn man deren Themen ernst nimmt und sagt, ich benutze deine Vokabeln und ich komme zu dir und wir können vielleicht nicht in Argumentation darüber sprechen, aber du kannst wahrnehmen, dass ich mich dir annäher und ich nicht von dir erwarte, dass du dich mir annäherst.
Mhm.
Ich glaube, dann gelingt es, das Thema dahin zu bringen, wo es hingehört. Und ich bin mir sicher, dann werden viele, viele Menschen erkennen, dass eine Wärmepumpe im eigenen Haushalt total Sinn macht. Ich habe von der traumatisierten Gesellschaft gesprochen.
Mhm.
Das sieht man auch daran, dass es gibt so drei Grundmotivatoren der Männer, die sind viel anders. Genau. Der Menschen. Exploring, Belonging und Autonomy. Und seit dieser Traumatisierung sieht man, dass der Autonomietrieb, der steigt so steil an, während Belonging und Exploring total abfällt.
Mhm.
Das heißt, die Menschen wollen zurück in ein Driver's Seat, die wollen Kontrolle über ihr Leben zurückerlangen, die sind nur noch fremdgesteuert, ne? Corona, Energiepreise und. Und wenn ich ein Framing aufmache, was sagt, das macht dich unabhängig von Konzernen, von Strompreisen. Dann habe ich plötzlich einen Kontext, in dem kann ich ganz anders agieren und dann kann ich auch, und ja, wir arbeiten für Unternehmen in Ostdeutschland, wir arbeiten für Sachsen Energie, ne, in Dresden, in Sachsen, Ost und West, versuchen wir diese Themen voranzubringen. Dann hat man plötzlich einen Kontext, in dem kann man das total gut tun und ist ganz nah bei den Menschen vor Ort. Und ich glaube aber, die Mühe muss man sich machen und die muss man sich sehr regional machen, die muss man sich mit kommunalen AkteurInnen machen und die muss man sich mit einem ganz genauen Blick auf die Menschen vor Ort machen. Ich war im Frühjahr bei den Berliner Energietagen, da ging es viel um Framing, um Akzeptanz vor Ort. Es wurden viele Initiativen gezeigt, die wirklich vor Ort in Bürgerdialogen Dinge bewegen konnten. Und es ging um so eine Schere zwischen wahrgenommener und tatsächlicher Akzeptanz. Und wenn man sich da mal reinbegibt und weggeht von dem medialen Bild, was wir alle für uns selbst entwickeln, dann sieht man die Potenziale, die es überall in diesem Land gibt.
Mach mal ein Beispiel oder was hast du da so mitgenommen?
Na, Windkraft, ne? Ja. Also tatsächlich und wahrgenommene Akzeptanz von Windkraft geht so auseinander. Also, ne, es gibt die Punkte, wo natürlich irgendwie über, was weiß ich, ob es dann Mikroschallwellen oder so, aber das sind einzelne Schicksale, wo das Ding viel zu nah dran an dem Haus gebaut würde. Aber es gibt keine grundsätzliche ablehnende Haltung gegenüber Windkraft oder den positiven Effekten davon.
Okay. Verstanden. Ja, nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast, Tim. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen oder vielleicht auch schon länger her gab's doch die große Präsidentschaftsdebatte in den USA und was ich da also sozusagen energiepolitisch rausgelesen habe, ist, dass Kamala Harris dann so eine Art opportunistischen Kurswechsel in puncto Fracking und Energieproduktion sozusagen zu Hause gemacht hat, weil es bestimmte Swing States gibt, wo das eben ein Thema ist, was verfängt. Und wenn man jetzt ein Kamala Harris Fan wäre aus Europa, dann könnte man fast sagen, ja, okay, die Pille schlucken wir dann halt. Also sozusagen die Frage, die darüber steht, ist, wie viel Opportunismus ist erlaubt oder wie viel Opportunismus kann man in der politischen Kommunikation anraten, fast schon, wenn jetzt eben diese ganzen Themen so verfangen, wie sie verfangen aktuell. Hast du da irgendwie einen Blick drauf oder eine Meinung zu?
Ja, ich glaube, gerade in den USA haben wir tatsächlich diese spezielle Situation, wo es beim Thema Fracking ganz stark um Pennsylvania geht.
Pennsylvania ist
wahrscheinlich der wichtigste Swing State in diesen Wahlen, hat irgendwie da jetzt die meisten Wahlmännerstimmen, die irgendwie gebraucht werden, um da über die 270 zu kommen. Und Kamala Harris weiß, dass sie den braucht und dass ihre Position zum Thema Fracking, die sie in der Vergangenheit geäußert hat, da nicht gut ankommt. Und gerade wenn da das Rennen irgendwie so on razor's edge ist, dann muss man sich, glaube ich, gerade in diesem Mehrheitswahlrecht, das es in den USA gibt, die Frage stellen, okay, will ich da jetzt Stimmen gewinnen oder will ich nur keine Stimmen verlieren bei irgendjemandem? Und ich glaube, gerade bei dem Thema ist ihr Ansinnen, ich will da nicht Stimmen unnötig verlieren. Das wird für sie kein Gewinnerthema werden, mit dem sie jetzt irgendwie große Jubelstürme irgendwo auslöst oder irgendwie ihr Momentum stärkt. Aber vielleicht geht es dann darum, wirklich wahltaktisch auch zu gucken, okay, wie kriege ich da vielleicht diese 10.000, 20.000 Stimmen, die mir am Ende vielleicht die Präsidentschaft sichern. Und an der Stelle habe ich so ein gewisses Verständnis für Opportunismus, wenn es wirklich in einem Wahlsystem, das so aufgestellt ist wie in den USA, darum geht, wenige tausend Stimmen zu gewinnen, um am Ende wirklich das große Ziel zu erreichen. Auf Deutschland übertragen lässt sich das in Teilen, aber nur bedingt, glaube ich. Wir haben auch in Deutschland Regionen, in denen es bestimmte Schicksalsfragen gibt, so die
Kohleausstieg,
Lausitz und so weiter, Strukturwandel in bestimmten Regionen, wo sich viele, viele ganze Regionen verändern müssen, um mit sich verändernden politischen Entscheidungen, aber auch natürlichen Gegebenheiten irgendwie umzugehen. Und was wir da zumindest irgendwie gesehen haben, ist, dass wir es da geschafft haben, so einen gesellschaftlichen Konsens ja auch zu entwickeln. Dieser Kohleausstieg, der Kohlekompromiss und so weiter, das war was wirklich in einem breiten Dialog irgendwie gemacht wurde, wo auch Regionen einbezogen wurden, und wo wir aber trotzdem sehen, dass sich Leute damit schwer tun, und dass es vielleicht auch nicht immer darum geht, dass jetzt alle mitreden wollen bei allem und alle irgendwie so ihren Teil dazugeben wollen, sondern dass es ganz oft auch vielleicht einfach nur darum geht, gehört zu werden und auf Augenhöhe als ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen zu werden. Und an der Stelle, wenn wir darüber reden, über diese Art von Kommunikation des Opportunismus, natürlich Gift, so seine Position einfach anzupassen auf Basis von, mit wem rede ich hier gerade. Denn gerade in der Politik kann ich kaum Gespräche irgendwie so auf bilateraler Ebene führen. Ich spreche halt eigentlich immer öffentlich. Egal, ob ich jetzt mit dir im Podcast sitze oder mit Menschen in der Lausitz irgendwie am Diskussionstisch oder so. Ich bin da als Politiker, ich spreche über meine politische Haltung und meine politische Botschaft und da ist der Kern, glaube ich, Konsistenz und Kohärenz. Und das gilt für Politikerinnen und Politiker genauso wie für Unternehmen zum Beispiel. und dazu kann ich in Kommunikationsfragen nur ermuntern, sich einmal wirklich am Anfang des Kommunikationsprozesses Gedanken zu machen, was ist hier meine Position, was ist mir wichtig und wie kann ich mit Menschen darüber so sprechen, dass die mich verstehen und dass die eine Chance haben, gehört zu werden in dem, was sie zu sagen haben, aber nicht hingehen und jedem das erzählen, was sie gerade in dem Moment gerne hören wollen, weil das wird irgendwann früher oder später in die Luft gehen und dann am Ende Reputationsschäden auslösen und am Ende auch irgendwie so in der öffentlichen Debatte und in der gesellschaftlichen Debatte, die wir jetzt erleben, glaube ich, genau dieses Klima erzeugen von, na, die erzählen ja irgendwie immer nur jedem das, was sie hören wollen und halten dann am Ende die Versprechen doch nicht und wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wofür sie stehen. Ja, und dann haben wir die Situation, dass Profile verschwimmen, dass Parteibasis, also Parteibasen erodieren, dass Mitgliedschaften zurückgehen und so weiter. Das kann nicht das Ziel sein.
Ja. Ich guck so ein bisschen auf die Uhr, das heißt, wir müssen auch schon so langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch eine große Frage, die könnt ihr beantworten, wie ihr wollt, aber ist so ein bisschen, also ich persönlich profitiere eigentlich immer davon, wenn es irgendwie eine hohe Pluralität gibt um mich rum, sowohl politischer Meinung, unterschiedliche, also zum Beispiel bei mir in der Familie gibt es Leute, die jetzt nicht in Berlin-Neukölln wohnen wie ich und die irgendwie ein bisschen ländlicher wohnen und die einfach ein bisschen anders auf die Welt blicken. Wenn ich mich mit denen irgendwie liebevoll und wohlwollend unterhalte, dann profitiere ich da irgendwie von. Also ist eine Bereicherung für mich, wenn es vielfältig ist und so. Und ganz oft habe ich bei diesen sehr politischen Fragen den Eindruck, dass es in letzter Zeit viel stärker spaltet. Also dass es immer so wir und die und genau irgendwie. Und deswegen die sehr große Frage, wie kriegen wir es hin, vielleicht wieder in so einen politischen Diskurs zu kommen, der uns sozusagen vereint. Also sozusagen, wo eine große Phalanx von Beteiligten irgendwie zusammenkommt, Wissenschaft, Kommunen oder wie auch immer, Bürger, dass wir gemeinsam diese Chance sehen, das zu gestalten, was wir hier als Gesellschaft irgendwie aufbauen. Habt ihr dazu eine Meinung oder also sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir insgesamt wieder mehr zusammenkommen, obwohl wir einen Unterschied haben in den Meinungen und dass das weniger stark emotional gegeneinander gerichtet ist, sondern mehr so zusammen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ich habe dafür kein allgemeines Rezept. Nee, also. Das ist wirklich so komplex. Ich würde nur dafür werben wollen, dass Angstfreiheit ist für mich der wichtigste Faktor dabei. Mhm. Also keine Angst erstmal davon, dass diese ganzen Meinungen da sind und diese ganzen Positionen, also davor wirklich quasi Situationen wie einem Familienessen oder einer Feier oder ich begebe mich in Räume, wo ich weiß, da wird es so sein, die Angstfreiheit davor, aber auch das, was ich selbst ausstrahle und transportiere, ohne damit irgendwie naiv und doof zu wirken, aber eine Zuversicht und einen Optimismus zu verbreiten bei den Dingen, allein beim Auftreten, aber auch wie man darüber spricht, was man damit verknüpft, da muss ja irgendwas dabei rumkommen. Mhm. Und ich glaube, dass Zuversicht, Optimismus und Angstfreiheit sind derzeit so wichtig. Und übertragen in die Politik sehe ich das im Moment sehr selten und sehr gering ausgeprägt. Mhm. Es gibt ganz viel angstgetriebenes oder überhaupt getriebenes Verhalten. Daraus zu kommen und so vielleicht ein kleiner Fixstern zu sein oder ein einendes Momentum in dieser Angstfreiheit zusammenzufinden und auch keine Angst davor, wieder mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzugehen, aber überhaupt erstmal mit dem Erlebnis zusammengefunden zu haben. Das würde ich jetzt mal so sagen, wäre mein Impuls.
Mhm. Kann ich mich erstmal total anschließen. So, das ist, ich glaube total an dieses Konzept von psychologischer Sicherheit, also sich erstmal als Person mit meiner Identität und dem, was ich bin, in einem Gespräch sicher zu fühlen, nicht die Befürchtung haben zu müssen, dass da irgendjemand mich verändern will oder an meinen innersten Kern dessen, woran ich glaube, ran will, sondern dass es eigentlich erstmal um ein Gespräch geht, um einen Austausch. Und ich glaube, was dabei immer helfen kann, ist, eine Ebene zu finden, auf der wir uns einig sind, um dann auf einer anderen Ebene miteinander zu sprechen, auf der wir vielleicht unterschiedliche Perspektiven haben, um dann da zumindest in so einen Modus von Agree to Disagree reinzukommen. Ja, aber das ist nicht gleich irgendwie so um wir gegen die, ich gegen den, einer muss sich durchsetzen, der andere muss der Verlierer sein geht, sondern dass es okay ist, in einem Umfeld, in dem man nicht die gleiche Meinung hat, zu sein, ohne den anderen dabei fertig machen zu wollen. Und ich glaube, den Impuls würde ich auch noch einmal so in die Energiezone Community senden wollen, so, weil das war so einer der wesentlichen Gedanken, die ich mitgenommen habe aus dem Energiefrühstück von vor 2 Wochen, als Nicola und Anselm auch drüber gesprochen hatten, über Veränderungen in der industriellen Flexibilität. Und das erzeugt erstmal Veränderung erzeugt Verunsicherung, dann steht am nächsten Tag in der Bildzeitung neuer Gaga-Plan von Habeck über industrielle Flexibilität und jeder soll jetzt seinen Strom nur noch dann kaufen, wenn er irgendwie gerade billig ist, und Maschinen sollen stillstehen und Unternehmen glauben, ich kann das alles gar nicht und das geht bei mir nicht und das funktioniert nicht. Also Veränderung, Verunsicherung, und Verunsicherung erzeugt dann halt oft Widerstand. Mhm. Und Widerstand, so das kennen wir aus der Physik, Widerstand erzeugt erstmal Reibung und Wärme und damit Energieverlust. Und das ist super anstrengend. Das kennt jeder von uns irgendwie, wenn wir uns in so einen Widerstand begeben und kämpfen wollen, uns reiben wollen. Das raubt uns erstmal Kräfte ohne Ende und am Ende entsteht im Zweifel doch keine Veränderung oder sie entsteht viel langsamer oder ganz anders, als wir sie ursprünglich wollten. Und wenn wir jetzt als Unternehmen unterwegs sind, die in diesem Energiewendemarkt irgendwie aktiv sind und für diese Veränderung stehen wollen, dann geht's für mich auch aus kommunikativer Perspektive ganz stark darum, Veränderung anzuerkennen und Verunsicherung und mögliche Widerstände erstmal in die Gleichung mit aufzunehmen und als realistischen, realen Faktor wahrzunehmen und dann genau aus der Perspektive, die du, Nico, beschrieben hast, ranzugehen und zu gucken, mit welchen Triggern kann ich da rangehen, um diese Verunsicherung und diesen Widerstand abzubauen, also in ein Gespräch zu gehen, indem ich mein Gegenüber mit seinen Sorgen und Verunsicherung ernst nehme und zu gucken, wie ich das einerseits sachlich erklärt bekomme und andererseits genau diese emotionale Komponente auch beachte. Also ich glaube, dann kommen wir in echte Veränderungen rein und dann ist auch dieses Nachdenken über Kommunikation und Veränderung und Verunsicherung irgendwie keine Corporate Social Responsibility mehr oder so, was Unternehmen so tun können, wenn sie gute Menschen sein wollen oder so, sondern dann ist es ein hartes Business Asset, so was man nutzen kann, um seine echten Ziele zu erreichen. Und das wäre irgendwie so mein Plädoyer auch in die Community. Kommunikation und das Reden über die eigene Geschichte auch anzunehmen als einen relevanten Faktor so des Geschäftsmodells, gerade wenn man in einem Veränderungsmarkt aktiv ist, wie ihr es ja seid. Das wäre, ich glaube, mein Beitrag zu dem Thema, wie kriege ich das hin, dass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einhauen, wenn wir über Veränderung sprechen und dass wir nicht mehr irgendwelche Bildschlagzeilen lesen müssen über den nächsten Gaga-Hammer-Irrsinn und so weiter, sondern dass wir irgendwie in einen Dialog reinkommen, in dem wir uns gegenseitig als Gesprächspartner akzeptieren.
Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf ihr euch freut, was so in den nächsten, also wir haben ja irgendwann wieder, wann ist die nächste Bundestagswahl?
Ziemlich genau heute in einem Jahr, ich glaube, ja.
Also gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, Entwicklungen, auf die ihr euch freut? Was passiert so in den nächsten 12 Monaten bei euch?
Puh. ich will das nicht alles direkt mit der Wahl verknüpfen. Ich freue mich erstmal über die Chancen, die mit dieser Wahl zusammenhängen, das Bild in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen zu drehen und das da wieder mehr Progressivität, Dynamik und Bewegung reinzubringen. Ich finde aber auch erstmal beruhigend, dass das eine ist diese politische und bundespolitische Ebene und man merkt in der Arbeit mit kommunalen Unternehmen und regionalen AkteurInnen, wie viel Potenzial da ist, ne, und in deren Agendas und in deren strategischen Zielen liegt. Deswegen bin ich auch erstmal beruhigt darüber, dass in meiner täglichen Arbeit so viel Gestaltungsraum liegt, der erstmal von diesem Wahlergebnis relativ unberührt ist. Es gibt natürlich Effekte, ne, die greifen dann nachträglich und können da nochmal was verändern, aber ich bin froh über alles, was unter diesem Wahlergebnis liegt, was ich täglich beeinflussen kann.
ich bin froh, dass ich nicht eine der nächsten Kampagnen für die Bundestagswahl wieder managen muss. Okay. Das war viel Arbeit, hat ja auch zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt damals, aber ich werde es in diesem Jahr aus einer oder im nächsten Jahr dann aus einer neutraleren Perspektive beobachten und hoffe darauf, dass wir in eine inhaltliche Debatte reinkommen, weil wir so viele inhaltliche Fragen wirklich auch als Gesellschaft vor der Brust haben, über die wir reden müssen, ob das jetzt die Finanzierung dessen ist, was wir uns als Gesellschaft vornehmen, also das ganze Thema Geld mit Umbau der Wirtschaft, Umbau von Energieversorgung, Finanzierung unserer Infrastruktur, Investitionen und so weiter, aber dann halt wirklich auch das Thema Energie in all seinen, in all seinen Facetten und das Thema Sicherheit. So, ich glaube, das sind irgendwie so die drei Themen, die den Wahlkampf dominieren werden. Und ich hoffe, dass es den demokratischen Parteien gelingt, auch wirklich diese Fragen anzunehmen und zu thematisieren und dass wir nicht nur in so einen Horse Race reinkommen von, wer wird jetzt das nächste Gesicht im Kanzleramt? Bleibt es Olaf Scholz? Wird es Friedrich Merz? Kommt da nochmal irgendwie Robert Habeck? Oder gar irgendwie so das vierte Gesicht, das jetzt aufgestellt werden soll. Das würde ich mir als politisch interessierter Kommunikationsmensch wünschen, dass wir das schaffen, im nächsten Jahr daraus eine Debatte wirklich gesellschaftlich hinzubekommen. Und dass da auch tatsächlich Unternehmen ihre Rolle drin spielen, weil, wie gesagt, es ist im Interesse von Unternehmen, sich in diese Debatte einzubringen. Unternehmen sind die einzige verbliebene Institution in unserem politökonomischen Kontext, die überhaupt noch Vertrauen genießen. So bei Medien, bei Parteien, bei staatlichen Institutionen sind die Werte alle im Sinkflug und teils im negativen Bereich. Nur Unternehmen wird von weiten Teilen der Bevölkerung noch zugetraut, rational zu handeln, frei von Ideologie zu sein, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen haben da, glaube ich, gerade Unternehmen auch eine besondere Verantwortung und damit aber auch eine besondere Chance, irgendwie so ihre Themen in die politische Debatte einzubringen. Nächstes Jahr wird eine gute Gelegenheit dafür sein.
Ja, Verantwortung, aber auch, also ich meine, politische Stimmung macht ja auch irgendwas mit Märkten.
Total, ja. Also auch ein Interesse, ja.
Ja, eigentlich haben sie auch ein Interesse daran. Ja. Super, ich danke euch herzlich für eure Zeit und für eure guten Perspektiven. Sollten wir in den nächsten 12 Monaten zur Wahl oder nach der Wahl oder so nochmal Kommunikation oder energiepolitisch da was aufdröseln wollen, dann kommen wir nochmal auf euch zu. Schon mal ganz herzlichen Dank und ja, lasst uns hoffen, dass die nächsten 12 Monate irgendwas Positives bringen. Danke euch.
Danke dir.
So, das war's für heute aus der Energiezone. Wenn euch jetzt auch der Kopf raucht, ich hoffe natürlich dann komplett CO2-frei oder abgeschieden oder wie auch immer, und klimafreundlich natürlich. Willkommen im Club. Falls nicht, dann hört einfach nochmal rein und hört nochmal nach, was ich persönlich mitgenommen habe. Und ja, ich hoffe, dass das euch auch viel bringt. Wir reden einfach viel über Energie, natürlich in diesem Podcast auch, aber so gesamtgesellschaftlich und politisch immer weniger über Fakten. Da ist es vielleicht ganz gut, dagegen zu steuern und zu verstehen, wie sowas von den Mechanismen her funktioniert. Und das versuchen wir hier in der Energiezone auch. Die öffentliche Meinung wird massiv durch Narrative gesteuert und das kann spalten, muss es aber nicht. Hier können wir auch wieder zu richtigen Debatten zurückfinden. Da bin ich mir zumindest persönlich ziemlich sicher und ja, für ONU auch relevant, wie Tim eben gesagt hat, Unternehmen sind inzwischen fast die einzige Instanz mit gesellschaftlichem Vertrauen und diese Position der Stärke sollten wir verantwortungsvoll nutzen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen echter Debatte und bloßer Emotionalisierung. Ja, jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Bisschen andere Folge diesmal. Ist die Energiewende politisch so verbrannt, dass wir gar nicht mehr sachlich darüber sprechen können? Oder sollen wir das irgendwie anders framen? Oder wie fandet ihr die Thematik im Lichte jetzt auch der Bundestagswahl? Schreibt uns gerne wie immer an team@energiezone.org oder slidet in meine LinkedIn-DMs. By the way, wir organisieren, auch das habe ich schon mal gesagt, aber kann ich nicht oft genug wiederholen, wieder unser Energiefrühstück rund um die OMR, auch wieder mit Ressourcenmangel diesmal. Wenn ihr dabei sein wollt, tragt euch ein unter web.onu.energy/newsletter oder auf www.energiefrühstück.de. Und na klar, falls ihr als B2B-Unternehmen euren Energieeinkauf endlich smarter und günstiger machen wollt, dann schreibt mir auch direkt, kommt zu uns, denn bei ONU Energy kennen wir uns damit richtig aus. Bis zur nächsten Folge. Denkt kritisch, bleibt analytisch und lasst euch nicht von der nächsten Schlagzeile verrückt machen. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann.